Hallihallo, Test, 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 Test.
Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim namenlosen Podcast. Willkommen zurück, muss ich sagen. Und muss mich direkt zu Beginn bei euch da draußen entschuldigen. Wir haben lange nicht mehr produziert. Das hatte zunächst politische Gründe, dann private, dann gesundheitliche. Und zwar, wie ihr ja mitbekommen habt, den 1. Mai haben wir, wie sich das gehört, für euch bestreikt. Den 8. Mai haben wir, wie sich das gehört, gebührend gefeiert. Wir hatten auch überlegt, vom Feiern einen Podcast noch zu machen. Das ist allerdings irgendwie so ein bisschen versickert, würde ich sagen, diese Idee. Ja, letzte Woche konnten wir nicht, weil ich leider eine OP an meinem Fußnagel hatte und dementsprechend etwas eingeschränkt war. Aber wie dem auch sei, wir sind wieder da, wir sind zurück. Ja, hi!
Hallöchen und willkommen zurück in unserem Cyberspace. Ja, ich an dieser Stelle, Bot, ihr kennt mich, möchte mich auch nochmal dafür entschuldigen, dass wir euch im Stich gelassen haben. Wir sind immer wieder dankbar für unsere treue Fanbase. Und wir sehen uns da auch als eine große Familie. Und ja, da möchte ich einfach nochmal Danke sagen für den Support und danke, dass ihr immer noch da seid. Ihr zählt auf uns, wir zählen auf euch.
Ja, sehr schönes Stichwort. Und zwar kommen wir nämlich direkt zum Thema unserer heutigen Folge. Du hast es gerade schon angesprochen, im Stich lassen. Das Thema unserer heutigen Folge ist das Messerwetzen. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn mit Schleifsteinen, lieber Bot?
Ich habe ja mal eine Studie gemacht über die sogenannte Dolchstoßlegende. Die Dolchstoßlegende, das gilt ja so als, als einzigartiges historisches Ereignis. Ne, das war ja damals, als der Kaiser von hinten in den Rücken gestochen wurde. Ich habe aber in dieser Studie rausgefunden, dass es da ein Muster gibt. Und zwar ist die Dolchstoßlegende viel mehr als, so als historisches Narrativ zu sehen. Verstehst du? Also hast du gehört von der Dolchstoßlegende? Kennst du die? Die historische?
Also ich habe, glaube ich, mal einen Beitrag auf, wie heißt denn der Sender, N24 darüber gesehen. Kann mich aber nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich finde aber, dass das, oder beziehungsweise genau, ich hatte damals in meinem Kopf, dass das eine sehr metaphorische Ebene hatte. Also, dass man diesen Stich von hinten ja auch durchaus in einem metaphorischen Sinne verstehen kann. Und zwar als Metapher für einfach das Tierreich, für animalisches Verhalten. Und also ich meine, dieses von hinten anschleichen, das ist ja ein Bild, was uns ganz oft in animalischer Literatur begegnet, also in tierischer Literatur. Und das fand ich ganz interessant. Und ja, du willst was sagen.
Ich habe da gerade einen Gedankenimpuls, und zwar gibt es einen ganz bekannten Neuzeitphilosophen, Oswald Kappelputt. Und der hat mal gesagt, Feinde stechen dir in den Rücken, Freunde stechen dir in den Bauch. Also dieses von hinten stechen, ne? So als animalisches, ja, als feindselig, als hinterrücks. Aber ich glaube, dass dieses Stoßen selber, dieses Erstechen selber, ist vielleicht gar nicht unbedingt nur als feindselig und als dieses Destruktive zu sehen. Denn wenn du jemandem in die Augen schaust, während du zustichst, dann hat das, glaube ich, eine sehr intime Ebene. Also natürlich jetzt im poetischen Sinne. Ne? Oder meinst du, oder kann man das auch auf die Praxis beziehen? Was meinst du?
Entschuldigung, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen abgeschweift. Und zwar musste ich halt einfach über den Tod nachdenken und da ist mir eingefallen, wie damals Karl Marx gestorben ist. Und zwar Karl Marx sei ja, der war ja ein bisschen buschiger so in seinem Erscheinungsbild und der wurde ja öfter halt verwechselt mit den Leuten, über die er geschrieben hat, auch wenn er selbst ja gar nicht so zwangsläufig da dazugehört hat. Und der wurde von der Straßenbahn erfasst und dann einfach liegen lassen, weil man ihn halt für eine wohnungslose Person gehalten hat. Dann ist er irgendwie in ein städtisches Spital gekommen, also in ein Krankenhaus, aber in ein ganz schlechtes. Und erst viel später, also irgendwie 2 Tage später, hat dann sein bester Kumpel, der Fritz Engels, halt bemerkt, wow, wo ist der denn? Und hat ihn dann irgendwann gefunden, wusste natürlich auch nicht, der hatte keine Papiere bei sich, der war ja immer so ein bisschen so auf Krawall gebürstet, deswegen hatte der nie Papiere bei sich. Und dann hat er den erst viel später gefunden, den dann in eine Privatklinik bringen lassen, wo du dir dann denkst, so, boah, was ein Aufwand, so, ne? Und dann ist er da halt einfach verstorben direkt, weil er halt zu spät in diese Privatklinik gekommen ist und vorher keine gesundheitliche Fürsorge erfahren hat. Und das finde ich ganz interessant. Und das ist eigentlich ja auch, also man könnte sagen, das ist der perfekte Tod zur Untermalung der eigenen Theorie.
Ja, sehr richtig. Wusstest du, dass Fritz Engels Wuppertaler war? Fritz Engels kam aus Wuppertal, hat in Barmen gelebt. Damals Arbeiterviertel, heute gentrifiziert natürlich. Auch Wuppertal ist davon betroffen. Und tatsächlich... ganz interessant, du kennst ja diese Tuffi-Legende aus Wuppertal, ne? Dieser Zirkuselefant, der aus der Schwebebahn gefallen ist. Und Fritz Engels hat wohl nachweislich in dieser Schwebebahn sich aufgehalten, als das passiert ist. Also der war wirklich Augenzeuge davon, wie dieser Zirkuselefant aus der Schwebebahn gefallen ist.
Total witzig. Zum Thema Tiere in komischen Situationen habe ich auch noch eine ziemlich gute Geschichte. Und zwar gibt es vor Kalifornien eine Insel, die heißt, glaube ich, Cataleya oder so. Und da sind mal für einen Filmdreh Bisons hingebracht worden. Also ich weiß nicht, was das für ein Film war, vielleicht irgendwie eine National Geographic Doku oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall hat man dann einfach diese Biester dagelassen. Und die haben sich vermehrt, wie die Bisons halt, und bevölkern jetzt seitdem diese Insel. Und das ist, also ich finde das total, total absurd. Und ich stelle mir dann vor, also keine Ahnung, ich finde, man sollte das eigentlich öfter machen, dass man einfach Tiere mal in unübliche Situationen bringt. Also, beispielsweise, keine Ahnung, ein Eisbär im Dschungel aussetzt oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das ist genauso meine Form von Humor, weil da ja irgendwie ein Bruch geschaffen wird zwischen dem, was irgendwie so sein soll und dann halt dem, was ist. Und dass wir sowas selber kreieren können, finde ich doch höchst respektabel.
Das ist ja auch wieder was sich so durch die Menschheitsgeschichte zieht, weil denk mal an die Eroberung von Europäern vom amerikanischen Kontinent. Da war das ja so, dass die weißen Pferde mit auf diesen Kontinent gebracht haben. Die gab es da ja vorher gar nicht. Und das Interessante ist jetzt, Pferde wurden ja von den Europäern irgendwie dann mit Satteln und irgendwie so ein bisschen wie so früher Autos behandelt, ja, eher wie so Fortbewegungsgegenstände, ne, und geputzt und so weiter, also wirklich wie so ein Cabrio eigentlich, ne, schön dachoffen und so, und die indigenen Ureinwohner, die haben ja dann Pferde gestohlen, daher kommt dieser Spruch, Pferde stehlen, ne, und die haben nach kurzer Zeit herausgefunden, wie man diese Wesen eigentlich behandelt, nämlich wie Tiere. Ja? Also wie lebendige Wesen. So, die haben dann ohne Sattel und alles und haben mit denen Zeit verbracht und die konnten nach wenigen Wochen 1000-mal besser reiten, als das die Europäer je hingekriegt haben. Finde ich auch interessant. Ne? Weil die Pferde hätte es sonst da gar nicht gegeben. Jetzt ging es denen aber viel besser als je zuvor in Europa. Also auch wieder so ein Beispiel für Tiere in komischen Situationen.
Hm? Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du weißt ja auch von meinen manchmal ein bisschen, ja, wie sag ich das? Ich sag mal, ungewöhnlichen Neigungen, die ich so habe. Du weißt ja, dass ich beispielsweise total gerne mir Nachrichten von Lokalredaktionen aus ganz Deutschland angucke. Und beim Thema Pferdestehlen, ganz witzig, und zwar in Bayern ist jetzt jemand überführt worden, der halt auch Pferde gestohlen hat von einer Pferdekoppel. Und das Witz, also das eigentlich Interessante daran ist, der Typ, der das gemacht hat, der ist Busfahrer. Und der ist halt mit seinem Bus halt nicht seine normale Route gefahren, sondern zur Koppel gefahren, hat sich die Pferde in den Bus geladen und ist dann mit denen weggefahren. Und die ganze Zeit war unklar, wie denn diese Pferde, auch vor allem so viele Pferde, das waren einfach 24 Pferde, die der da mitgenommen hat, 24 Pferde, wie die alle auf einmal wegkommen konnten. Und das ist halt inzwischen jetzt bewiesen, dass der das war. Und das finde ich auch so eine sehr angenehme Skurrilität des Alltags. Und an sowas erfreue ich mich ja immer sehr. Ich habe da neulich auch noch mal irgendwie eine andere Meldung gelesen. Ich glaube, das war irgendwie aus dem Hamburger Raum, dass irgendjemand Autos geknackt hat. Also man kann ja Autos über so diese Funksignale mit den Schlüsseln, die kann man ja ganz leicht irgendwie kopieren und sich dann quasi seinen eigenen Autoschlüssel basteln. Und da hat sich dann jemand die ganze Nacht in sein Auto gelegt, um diese Person zu fangen. Und dann stieg die ein und dann hat er Angst bekommen und blieb dann die ganze Zeit hinten in seinem Auto drin liegen. Und fand sich dann und ist dann irgendwann eingeschlafen und fand sich dann irgendwie ein paar Stunden später an der holländischen Grenze wieder. Und irgendwie in einem Waldstück abgestellt und der Tank war leer. Und dann kam der da nicht mehr weg. Und also das ist auch so eine skurrile Alltagsgeschichte. Sowas finde ich einfach richtig klasse.
Kennst du die sogenannten Darwin Awards? Das ist quasi so ein Spaßpreis für besonders absurde Todesarten. Das ist ganz interessant. Da gibt es eine Geschichte, die möchte ich mal kurz unterbreiten. Das ist wirklich eine lustige Anekdote und die ist tatsächlich passiert. Du kennst ja diese Feuerwehrflugzeuge, wenn bei Waldbränden. Ne? Die fliegen dann über den Wald und lassen massenhaft Wasser ab. Und wurde irgendwann mal in einem verkohlten Wald, der eben gebrannt hat, wurde eine Leiche gefunden und das war ein Taucher in voller Tauchermontur. Der lag da so. Jetzt hat man sich gefragt, wie ist das passiert? Tatsächlich war es so, dieses Feuerwehrflugzeug ist über den Wald geflogen zum nächsten See, um Wasser zu schöpfen. Die sammeln das dann immer ein. Und dieser Taucher war eben gerade Fische gucken und wurde mit eingesogen. Jetzt stell dir vor, du bist in Tauchermontur, es ist ein schöner heiliger Sonntag, du willst den schönen Tag im See machen, bis unten guckst du die Fische an, über dir erscheint ein Schatten, du wirst nach hinten gesogen, weißt nicht, was passiert, es ist völlige Dunkelheit und du merkst nur, dass es ordentlich rappelt und dann öffnet sich eine Klappe und du fällst in eine brennende Hölle. Also, das ist ja mal, also wenn das nicht mal skurril ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das ist eine tolle Geschichte. Die ist klasse. Darwin Awards finde ich super. Ich finde ja generell, ich bin ja ein großer Fan von Preisen. Ich verfolge ja auch jedes Jahr eigentlich mit großer Spannung auch immer die Bekanntgabe der Goldenen Himbeere. Und das ist ganz, ganz interessant, weil die haben jetzt einen Preis eingeführt, also die Goldene Himbeere, für die, die es nicht kennen, das ist quasi der Alternativ-Oscar. Und zwar, da werden halt anders gute Filme prämiert. Und dann gibt es jetzt einen Preis für Leute, die irgendwann mal eine Goldene Himbeere gewonnen haben für einen guten Film und jetzt auf einmal einen schlechten Film gemacht haben. Und die quasi den Preis für das Verspielen der Goldenen Himbeere bekommen. Und das finde ich auch einen ganz witzigen Umgang mit so Preisverleihungsgeschichten. Hast du schon mal einen Preis gewonnen? Also bist du so schon mal so über einen roten Teppich und dann hast du so einen Preis oder so in irgendwie einem Hotel, Konferenzraum, was weiß ich. Hast du mal so einen Preis gewonnen?
Ja, ich habe mal einen Theaterpreis gewonnen. Das war in einer Performance, da war ich als Komparse zuständig. Ich habe in der Mitte der Bühne gestanden und dann hat das Ensemble, die kann ich damals noch nicht so gut, die haben dann mit mir gemacht, was sie wollten. Und es hat den Eindruck gemacht, dass ich so ein bisschen die Hauptfigur bin, der Protagonist in der ganzen Sache. Es war ganz lustig, weil ich bin darauf gekommen, weil ich bin ja Schauspieler und ich habe so eine Zeitungsanzeige gesehen, ne? Komparsenjob, irgendwie 50 Euro. Ich natürlich nicht nachgefragt und einfach gemacht, ne? Und dann wurde auch gar nicht so viel abgesprochen, wurde gesagt, muss nicht geprobt werden, du musst dich einfach da und da auf die Bühne stellen und guck mal, was passiert. Das habe ich da einfach gestanden, dann sind die gekommen, haben mich angemalt, haben mich mit Farbe beschmissen, ganz unterschiedliche Sachen. Einer hat mich mit so einem Megafon angeschrien und so. Und da war eine Jury vor Ort und die haben irgendwie gedacht, ich wäre so der Urheber davon. Und das Ensemble hat das einfach nur irgendwie nochmal als Teil der Performance genutzt und gesagt, ja, das ist unser Regisseur, der das ja alles initiiert hat. Und ich habe dann tatsächlich diesen Theaterpreis bekommen. Und da wurde ich richtig eingeladen. Das war nämlich Teil der Berlinale. Die vergeben ja auch einen kleinen Theaterpreis immer. Ja, und da war ich dann roter Teppich, Backstage-Bereich, die ganzen großen Schauspieler. Joko und Klaas habe ich getroffen. Bitte? Gratis-Alk? Hör mal, Gratis-Alk bis zum Umfallen. Ich erinnere mich noch, ne, das Bier war leer. Und ich dachte, ja gut, dann trinke ich mal ein Wasser. Und dann kam eine von den Backstage-Menschen und ganz panisch und hat mir da so einen Wodka hingestellt, ne, und sagte, hier, Bier kommt gleich. Also das habe ich wirklich genossen. Da habe ich auch so ein bisschen diesen Reiz von einer richtigen Berühmtheit irgendwie doch mal schmecken dürfen. Ne? Das war eine krasse Erfahrung. Hast du mit sowas auch Erfahrung oder bisher noch nicht so?
Ja, ich bin da noch ein bisschen unbewanderter. Also ich bin ja auch gar nicht so die Person, die sich irgendwie gerne irgendwie so im Mittelpunkt sieht, ne? Also ich weiß nicht, bleib lieber irgendwie für mich und ich weiß, ich bin lieber so die Person, die so im Hintergrund die Fäden zieht, quasi so als Producer oder sowas. Ich habe auch mal Technik gemacht, also es ist ja irgendwie ganz wichtig, dass man sich gerade dann eben im Endprozess von künstlerischen Prozessen dann auch einbringt, ne? Und also das ist ja wie auch in der Musik, also so der Producer, der mixt das am Ende nochmal, ja, guckt, dass alles stimmt, dass da genug Druck drauf ist, ne? Und genau sowas mache ich eher. Und da bleibt man ein bisschen unbemerkt, aber das ist mir eigentlich ganz recht. Weil ich bin da gar nicht so gerne und ich will das auch eigentlich gar nicht. Ich finde das auch immer ein bisschen, also das kostet mich auch immer sehr viel Überwindung, diesen Podcast zu machen, weil mich das natürlich irgendwie ein bisschen, also es macht mich ein bisschen hibbelig, zu wissen, dass uns da gerade Leute zuhören und irgendwie, also ich quasi unter Beobachtung, also zumindest, also im gehörten Sinne unter Beobachtung stehe. Ja. Aber ich das ist, glaube ich, das ist so einfach meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich wollte auch noch mal unbedingt über Glücksspiele reden. Und zwar insbesondere über Live-Wetten. Und zwar gibt es ja jetzt das neue Konzept, dass man, also es gibt ja inzwischen dadurch, dass der Wettbranche so viele Sportereignisse gerade weggebrochen sind, kann man ja auch wirklich alles wetten. Also ich kann jetzt darauf wetten, was unsere Bundesregierung als nächstes für Lockerungen verspricht. Ich kann darauf wetten, ich kann eigentlich darauf wetten, welche Farbe das nächste Sakko von Merkel hat. Ich kann wirklich über, also alles wetten aus dem öffentlichen Bereich. Ich kann sogar darüber oder wetten, ob also keine Ahnung, wie sich die Aktie von Adidas entwickelt, so, und also wirklich alles. Und das finde ich ganz interessant. Was würdest du denn, also A, hast du Wetterfahrung, und B, was könntest du dir denn vorstellen, worauf könnte man denn bei dir wetten?
Also ich habe Wetterfahrung, ich komme ja auch aus dem sozialen Bereich und habe mich da viel mit Glücksspielsucht befasst. Also so ein bisschen eigentlich von der anderen Seite, so, ne, von der pädagogischen Seite. Und habe mich da ganz viel eben mit Wettsucht befasst. Das war sehr interessant. Ich habe zur Recherche da viel Bukowski gelesen. Da spielt ja auch immer alles auf der Pferderennbahn und so, ne. Teilweise auch hier in Weidenpesch, interessanterweise. Da gibt es ja auch eine große Pferderennbahn. Der kommt hier aus der Ecke, genau. Passt ja auch, kennt man ja, ne? Ist ja irgendwie Kölsche Klüngel. Wo waren wir eigentlich? Ja, genau, Wetten. Ja, und ich persönlich habe das dann auch mal probiert und habe auch gemerkt, da ist ein ganz großer Reiz. Bei mir persönlich, worauf könnte man wetten? Man könnte zum Beispiel darauf wetten, wie oft ich, zum Beispiel, wann ich das nächste Mal eine provokante Bemerkung von mir gebe. Das kommt nämlich nicht häufig vor, aber wenn, dann trifft es immer sehr ins Schwarze. Ich bin jemand, ich bin sehr ehrlich, ich bin sehr offen, sehr direkt und manchmal, da denke ich nicht so drüber nach, was ich sage, sondern es kommt einfach der erste Impuls und da bin ich auch stolz drauf. Aber manchmal, weißt du, da ist die Zuhörerschaft ein bisschen empört.
Ja, das bringt mich auf eine hervorragende Idee und zwar, wir sollten vielleicht mal an unserer Publikumseinbindung hier im Podcast arbeiten und könnten uns ja beispielsweise überlegen, was wir euch für Wetten anbieten. Beispielsweise könnten wir ja mal ein paar Vorschläge machen für das Thema der nächsten Sendung und Quoten dazu festlegen und ihr da draußen an den Geräten könnt dann also darauf wetten, was denn wohl das nächste Thema sein könnte. Erster Themenvorschlag kommt von mir und zwar, jetzt ist das Monstera. Kennst du Monstera? Ist so eine Eissorte. Super lecker, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Das kriegst du eigentlich am Kiosk deines Vertrauens. Quote für Monstera würde ich mal sagen 1:3. Also, wenn ihr einen Euro setzt, kriegt ihr 3 von uns. Wenn wir als nächstes Thema Monstera machen. Weitere Vorschläge deinerseits?
Ganz kurz einen Impuls, den ich loswerden muss. Monstera, wusstest du, dass es jetzt auch Biereis gibt? Das ist ganz interessant. Das ist einfach gefrorenes Bier. Kommt total gut an so bei der hippen kölsche Bevölkerung.
Ich habe das mitbekommen. Ich habe mal den Wagen von den. Das ist vom. Das ist eigentlich so ein Künstlerkollektiv, die das eigentlich gemacht haben, ne? Also,
Das ist vom Parasites Ensemble initiiert. Das ist ein KünstlerInnen-Kollektiv, hier ein fünfköpfiges. Und die haben schon öfters mit Performances auf sich aufmerksam gemacht. Und das war ursprünglich auch als Performance gedacht. Aber interessanterweise ist das so gut angekommen, dass sie daraus Kapital schlagen konnten, das natürlich dann direkt umgewandelt haben und kommerzialisiert haben. Und jetzt ist das ein ganz seriöses, ich sag mal, Nebengeschäft von denen. Ne? Sehr interessant.
Ja, aber weitere Wettideen?
Biologisch abbaubare Zigarettenfilter. Sehr umstritten. Quote 1:5.
Ja, ich glaube, ich finde es auch irgendwie unwahrscheinlich, dass wir biologisch abbaubare Zigarettenfilter als nächstes Podcast-Thema nehmen, weil ich finde, das ist so ein Randgebiet. Also ich glaube nicht, dass wir damit die Leute vor den Geräten catchen, weißt du? Ja. Krümel-Eistee. Da kriegt ihr nicht so viel Geld für. 1:2,5, weil sehr präsenter Teil in meinem Leben.
Dann ein weiterer Themenvorschlag, der Himmel, schöner mit oder ohne Smog, also Smog letztendlich, 1:7,5.
Okay, ihr habt jetzt also unsere Vorschläge gehört, ihr könnt darauf gerne wetten, welcher von diesen 4 nächsten Themenvorschlägen in unserer nächsten Folge, nächsten Freitag, behandelt wird. Ja, ich würde sagen, reicht auch wieder an Partizipation, oder? Auf jeden Fall. Okay, dann können wir jetzt weiter reden. Wo waren wir denn nochmal?
Wir haben gerade angefangen über, wir waren noch bei dem Thema mit den Tieren in absurden Situationen. Du bist ja Künstler, du malst ja, Ne? Du hast ja auch Ausstellungen und so. Und ich kenne ein ganz bekanntes Bild von dir. Das ist so ein Weinglas und da ist eine Giraffe drin. Das ist so ein bisschen in so einer savannenartigen Umgebung. Und das war ja so ein bisschen so der Smash-Hit von deinen Werken. Hast du, glaube ich, auch für ziemlich viel Geld verkauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war damals bei der Auktion, aber ist schon länger her. War ein Kassenschlager, genau. Ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, sehr simple Farben, so ein bisschen, ist so ein bisschen surrealistisch, aber immer noch realistisch genug. Ich würde dich gerne fragen, ob das eine tiefere Bedeutung hat, diese Giraffe im Weinglas, oder ob das einfach so ein spontaner Einfall von dir war. Das würde mich interessieren.
Ich bedanke mich für deine Frage. Ich glaube, dass es, also den künstlerischen Prozess, der hinter meinen Arbeiten steht, den zu beschreiben, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil das natürlich eine sehr komplexe Mischung aus langer Vorbereitung und Spontaneität ist. Also ich glaube, dass Kreativität etwas ist, was ganz spontan und ursprünglich unmittelbar entsteht, aber dennoch natürlich eine sehr lange Vorbereitungszeit braucht. Also beispielsweise, also erstmal natürlich einfach, indem man durch die Welt geht, indem man sich umschaut, indem man sich denkt, was sehe ich nicht, was möchte ich darstellen, was möchte ich nicht darstellen, indem man sich grundsätzlich Gedanken über das Leben macht. Dann kommt so eine Idee, in meinem Falle war ich dabei in der Badewanne. Ich habe oft in der Badewanne gute Ideen. Lag in der Badewanne und dann habe ich das so ein bisschen vor mir gesehen. Am Anfang war es aber tatsächlich eine Giraffe in einer Flasche.
Das ist quasi der Kopf.
Genau, dass der Kopf oben rausguckt, dass das, ja. weil diese Flaschenform der Giraffenform so ähnlich ist. Also gerade jetzt so bei so handelsüblichen Pilzflaschen beispielsweise, ja. Ne? Also so Feltins oder so. Das war so ursprünglich die Idee. Dann ist es aber natürlich so, dass man irgendwie nochmal genauer drüber nachdenkt. Ich habe mich dann viel mit Giraffen beschäftigt, mit dem natürlichen Lebensraum von Giraffen, mit dem natürlichen Lebensraum von Flaschen. Wie werden Flaschen produziert, wo kommen Flaschen hin? Ich bin tatsächlich dafür, ich habe ein bisschen Feldforschung gemacht, ich finde das auch immer ganz wichtig, und habe mir mal quasi den Recyclingprozess einer Glasflasche angeguckt. Und da kam am Ende so ein bisschen raus, die werden ja zertrümmert, um daraus wieder neue Flaschen zu gewinnen. Und ich fand, das hat nicht in die Metaphorik, die mir vorgeschwebt hat, gepasst. Und dann dachte ich mir, okay, nee, dann musste ich mich von diesem Gedanken der Flasche lösen. Das war ein schmerzhafter Prozess, das war ein anstrengender Prozess. Aber so ist, glaube ich, mein kreativer Prozess. Ist das ein bisschen nachvollziehbar geworden?
Ich finde das sehr nachvollziehbar. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip von Kill Your Darlings, ne? Das ist ja ein weit verbreitetes Thema in der Kunst, in allen künstlerischen Richtungen, dass man eben diese Vision, die man hat, dass man da oft einfach Kompromisse finden muss, dass man sich da irgendwo in der Mitte treffen muss, dass man Sachen revidieren muss, fällt vielen, vielen, vielen Kunstschaffenden sehr, sehr, sehr schwer. Von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass das für dich schwierig war. Umso stärker und umso mehr Achtung habe ich auch davor, dass du es durchgezogen hast, denn das fertige Bild, da ist ja nichts von der Flasche zu sehen. Das ist ja wirklich nur ein Weinglas. Und es passt natürlich auch besser, weil Weingläser werden in der Regel nicht zertrümmert und neu aufgebaut, sondern einfach gespült. Ne? Das heißt so, genau, nachhaltiger, und das heißt so für die Natur eben, für die natürliche, für das Leben der Giraffe natürlich viel zutreffender als so eine Pilzflasche. Und im Übrigen, meiner Meinung nach, ästhetischer.
Außerdem stellt sich ja auch immer noch die Frage, wie soll die Giraffe in die Flasche gekommen sein? Da ergeben sich ja schon einfach physikalische Schwierigkeiten. Allerdings, das Glas symbolisiert ja so ein bisschen ein Bad. Also wenn eine Giraffe in den See geht, um zu baden. Ich habe mich ja, wie gesagt, viel mit... Deswegen, Loch Ness gibt es ja, also dieses Monster von Loch Ness, Nessie wird es ja genannt, gibt es gar nicht. Das ist eigentlich, man hat halt immer nur den Kopf gesehen. Und es gibt auf jeden Fall die Theorie, dass das Giraffen sind. Dass das Giraffen sind, die in den See zum Baden gegangen sind. Und deswegen sieht man die auch nicht immer. Aber Giraffen sind sehr scheue Tiere. Das heißt, die warten, bis du weg bist und gehen dann erst wieder aus dem Wasser raus, sodass niemand bislang den Körper von denen sehen konnte.
Da wären wir wieder bei Tieren in skurrilen Situationen, ne? Dass so eine Giraffe dann da plötzlich in Schottland auftaucht und niemand bemerkt das und es wird für ein Seeungeheuer gehalten. Sehr interessant. Meine Theorie war bisher immer, dass es so diese Dinosaurier sind. Da gab es ja mal so, die sahen ja so Nessie-mäßig aus. Jetzt muss ich aber noch einmal zurückgreifen. Du hast gerade gesagt, dass es physikalisch schwierig ist, eine Giraffe in so eine Flasche zu finden, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber heißt das für dich, weil du ja auch surrealistische Kunst machst, dass selbst im Surrealismus ein gewisser Anteil an Realismus existenziell ist? Verstehe ich das richtig?
Absolut. Ich glaube, dass der Surrealismus nicht ohne den Realismus gedacht werden kann. Und im Endeffekt ist alles, was wir uns vorstellen können, alles, was in unserer Imagination ist und was sich dementsprechend später auf meine künstlerische Inventio ausdrückt. Also alles, was in diesem Bereich passiert, ist natürlich dementsprechend auch geprägt von Realismus. Natürlich, auf jeden Fall. Ganz, ganz sicher. Und bei dieser Loch Ness-Theorie, da musste ich irgendwie nochmal, also ich bin ja jetzt auch Künstler und auch gar nicht so unberühmt. Und ich muss gerade ein bisschen, weil du ja auch irgendwie, also ich habe ein bisschen Sorge, ich habe nämlich Angst, dass du mich für jemanden hältst, der Kinderblut trinkt. Tust du das?
Der namenlose Podcast mit Bot und die Ratten.